Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wagner, ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Hallo René.
Buonasera, hallo, hallo, hallo.
Willkommen René zu unserem dreiteiligen Serie, die wir eigentlich so deklariert hatten für die Top 30 Serie A-Legenden euch vorzustellen.
Jetzt aber wir haben es wie Game of Thrones gemacht. Die letzte haben wir geteilt.
Genau. Genau so sieht's aus. Wir haben einfach aus der dreiteiligen Serie in der Calcio Siamo Noi Diktatur eine vierteilige Serie gemacht. Und zwar werdet ihr dann heute die Plätze 10 bis 6 von uns vorgestellt bekommen. Da wir uns gedacht haben, die Spieler, die wir euch heute vorstellen, die können wir nicht mit 5 Minuten abspeisen, ne? Das geht halt gar nicht klar und deswegen haben wir uns gedacht, liebe Tifosi, stellen wir euch heute sehr ausführlich die Plätze 10 bis 6 vor. Und ja, bevor wir uns an die ganzen imposanten Legenden machen, möchten wir euch noch auf ein schönes Buch hinweisen, was rausgekommen ist, René. Du kannst ja mal unserem Tifosi ein bisschen näher erklären, was es mit diesem Buch auf sich hat.
Ja, das Buch hat jetzt mit uns an und für sich gar nichts zu tun, aber wir hatten den Übersetzer dieses Buches schon mal im Podcast. Genau. Und zwar ist es die Serie A-Koryphäe Kai Dippmann. Das war ein sehr beeindruckender Podcast damals mit Kai. Ich kenne Kai schon sehr, sehr lange. Die Serie A im Wandel hatten wir, da hatten wir auch sehr, sehr gutes Feedback zu dem Podcast. Und Kai übersetzt Ultras Bücher ins Deutsche. Und hat schon das ein oder andere Buch übersetzt und jetzt ist wieder ein neues Buch rausgekommen, wo er jetzt sehr lange dran gearbeitet hat. Und ja, jeder, der Interesse hat an Fandasein, an Ultras, an verschiedenen Fankulturen, also der soll sich unbedingt das neue Buch gönnen. Und zwar heißt es Die Stadionrebellen, eine Geschichte der italienischen Ultrabewegung von Pierluigi Spagnolo und übersetzt ist das Ganze von Kai Dippmann. Yes. Kaufen könnt ihr euch das, so wie ich und Sascha, ich habe es heute am Vormittag bestellt. Es kostet, glaube ich, 19,99. Ich muss aber nach Österreich Versand bezahlen. Ich glaube, nach Deutschland wäre das gratis gewesen, glaube ich, soweit ich weiß.
Ich glaube, innerhalb von Deutschland könnt ihr euch die Versandkosten bis 24. April sparen. Also es geht jetzt nur noch 2 Tage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja.
Es war aber nicht so viel. Ich habe 5 Euro, glaube ich, bezahlt, also 24,95 für das ganze Ding. Ja. Und kaufen könnt ihr es, wie heißt die Homepage, weißt du es noch genau?
Ja, genau, das Buch bekommt ihr auf der Homepage www.erlebnis-fußball.de. Das Buch heißt Die Stadionrebellen, genau.
Genau, unbedingt gönnen.
Yes, genau, also ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf das Buch.
Ich auch.
Freue mich, wenn es ankommt, ja, und jeder, der sich für die Serie A begeistert, der muss sich eigentlich auch reinziehen, wie die Ultra-Bewegung sich da entwickelt hat und wie sie entstanden ist. Und ich denke,
nur eine kleine Empfehlung von uns quasi.
Genau, so sieht's aus. Und ja, bevor wir dann endgültig durchstarten mit den Legenden, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst, könnt ihr uns bei Patreon mit 2-3 Klicks ganz einfach unterstützen. Eine Anleitung findet ihr bei uns auf der Instagram-Seite. Dort findet ihr uns auch unter Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Und ja, dann würde ich sagen, René, dann legen wir los, oder?
Dann starten wir mal rein mit Platz 10.
Yes, genau. Und zwar, liebe Tifosi, ab jetzt folgen nur noch Legenden Deluxe, obwohl eigentlich schon die ganzen letzten Folgen waren auch nur Legenden am Start. Genau, jetzt geht's
kommt die Creme de la Creme.
Genau, die Creme de la Creme, wie der Franzose sagen würde. Und daher fangen wir jetzt an mit einem Spieler, der ursprünglich aus dem Piemont aus dem Piemont stammt und ja, dann später 19 Jahre lang in der Lombardei für eine großartige Karriere gesorgt hat. Und ja, lieber René, es ist Signore Gianni Rivera.
So ist es. Der
Yes.
wahrscheinlich oder mit Sicherheit beste Spielmacher, den Milan jemals hervorgebracht hat, und da war doch der ein oder andere dabei.
Ja, so sieht's
Gianni
aus.
Rivera, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, das war eigentlich ein kleiner, ich habe das mal in einem Zeitungsartikel gelesen, ein kleiner, schmächtiger, eher dürrer Typ,
Ja,
Mensch. Also
ja, ja.
der scheute auch jeglichen Zweikampf in der Defensive, und dafür hat er ja so. Für die Drecksarbeit hatte andere, so wie es bei Pirlo war mit Gattuso, so hatte er, habe ich damals rausgefunden, Roberto Rosato, also der war quasi der Gattuso zu seiner Zeit.
Genau.
Und ja, also wer sich alte Videos, wir selbst können ihn natürlich auch nur vor alten Spielen oder alten Videos uns reinziehen, und das haben wir auch in Überfluss gemacht. Das ist einfach eine unfassbare Eleganz, was dieser Spieler vorweist, also technisch beschlagen, teilweise überspielt er die Bälle, überloppt sie und gabbert die Bälle übers Mittelfeld. Also das
Ja.
ist Wahnsinn, wie der technisch beschlagen war. Also ich glaube, Sascha, da hast du auch ein bisschen Einblick bekommen können, warum
Absolut.
er überall so groß gepriesen wird, nicht nur von uns beiden.
Absolut. Also, du merkst halt auch bei ihm, wenn du ihm zuguckst beim Spielen, dass er dieses Straßenfußballermäßige hat, ne? Er ist ja auch selber früher ein Junge gewesen, der in einfachen Verhältnis geboren wurde und Sohn eines Bahnarbeiters war. Und ja, der Junge hat jahrelang auf der Straße gekickt. Und du merkst einfach, er hat für jede Situation, egal wie viele Leute um ihn herum sind oder von wie vielen er bedrängt wird, gepresst wird oder sonst was, hat er immer die richtige Entscheidung getroffen. Ne?
Ja.
Also, das sah also spielerisch einfach bei dem aus. Aber da steckt so eine hohe Fußballerintelligenz dahinter. Also, Wahnsinn, was der Kerl da abgeliefert hat. Also, mit ganz
Ja.
einfachen Mitteln hat er es immer wieder geschafft, sich die Verteidiger auch vom Hals zu halten. Ich meine, heute hast du halt zum Beispiel den Ronaldo oder Ronaldinho rumlaufen, die immer noch ihre Übersteiger machen. Aber Gianni Rivera hat einfach nur mit Körpertäuschungen gearbeitet. Klar war mal auch hier ein Lob oder so dabei, aber hast ja selber gesehen. Meistens hat er es immer ganz einfach und effektiv, hat er die
Ja.
Richtung geändert und dadurch die Leute stehen lassen, ne?
Also ich habe mal gelesen, dass ein ehemaliger Trainer oder ein Journalist, das weiß ich nicht mehr genau, der hat über ihn gesagt, er war der Junge, der in den Kessel mit dem Zaubertrank gefallen ist. Also es war eigentlich nicht der Obelix, sondern es war Gianni Rivera, und da ist die Technik verteilt worden an dem Tag. Und er war quasi der Goldjunge, also den Milan technisch gesehen und im Mittelfeld herausgebracht hat. Also es gab dann auch die ewige Rivalität, das haben wir letztens gesagt, mit Sandro Mazzola, der zur selben Zeit bei Inter war. Da hatten die zwei besten Zehner der Welt, spielten da bei Inter und bei Milan, und da gab es, weiß nicht, wer das letzte Mal reingehört hat, der hat es sicher mitbekommen, den berühmten Blockwechsel, den es gab bei der WM 1970, wo in der ersten Halbzeit immer Mazzola gespielt hat und in der zweiten Gianni Rivera. Nur im Finalspiel hat sich der Trainer nicht mehr dran gehalten, und dann ist das Spiel verloren gegangen, und zwar 1:4 gegen Brasilien.
Warum hat er sich nicht dran gehalten? Weil Gianni Rivera gegen den Ball nicht so gut war wie der Mazzola, ne? Das war der Grund, warum er
Genau.
nicht auf ihn gesetzt hat. Und deswegen ist er ja dann böse kritisiert worden, ne?
Ja,
Genau.
dass man ein bisschen noch zu den Hard Facts kommen von Gianni
Ja.
Rivera, dass man sich die vorstellen kann. Also er hat einmal die gesamte Karriere, wie du es richtig gesagt hast, bei Milan gespielt, hat 674 Spiele gemacht und hat im zentralen offensiven Mittelfeld 170 Tore gemacht. Leider sind die Statistiken in dem Alter sehr, sehr schlecht, und es gibt keine Aufzeichnungen über die Assists zu der Zeit.
Ja.
Aber wer sich die ein oder anderen Videos ansieht und genau über ihn recherchiert, wird, denke ich mal, eine ähnliche Anzahl an Assists dabei gewesen sein. Also unglaublich eigentlich, also
Aber
für einen
Diggi,
zentralen Mann.
aber ich finde es
Ja?
auch krass, dass er überhaupt als, wie du selber sagst, also als zentraler Mittelfeldspieler ist der Kerl ja 73 einfach mal Torschützenkönig der Serie A geworden, ne?
Ja, Wahnsinn. Wer hat das schon vorweisen können? Ja, insgesamt ist er
Genau.
dreimal Torschützenkönig geworden, auch bei der Europameisterschaft 68. Er hat zweimal die Champions League gewonnen. 63 und 69, also Pokal der Landesmeister damals ja noch. Er ist dreimal Meister geworden mit Milan, 62, 68 und 79, fünfmal die Coppa, einmal Weltpokal, zweimal Europapokal, der Pokalsieger 68 und 73. Das war damals auch noch ein geiles Turnier, das geht mir ein bisschen ab, der Europapokal, der Pokalsieger und viermaliger WM-Teilnehmer. Also das können auch nicht viele vorweisen, 62, 66, 70 und 74. Ja, richtig, richtig krank. Der Typ und ja, auch ein mega sympathischer Typ. Er hat auch mal gesagt, er ist damals ausgezeichnet worden zum, ich weiß nicht, was für eine Auszeichnung das genau ist, aber das ist die UEFA-Präsidentenauszeichnung. Und damit ist er geehrt worden und er sagt, ich denke, das ist viel wichtiger, als Mensch und mit menschlichen Qualitäten in Erinnerung zu bleiben, als mit den spielerischen. Das ist quasi
Wahnsinn.
eine Auszeichnung für besondere Persönlichkeiten und die hat Gianni Rivera damals erhalten. Ja.
Sehr cool. Ja, würde auch erklären, warum er sich momentan auch oder nach seiner Karriere versucht hat, in der Politik so ein bisschen zu beweisen und auch den, wie heißt es, sein Land voranzutreiben, indem er dann aus der Politik dann nochmal versucht hat, ein bisschen sein Land nach vorne zu bringen, sage ich mal, ne? Genau. Jo, auf jeden Fall, was wir auch noch, glaube ich, ergänzen sollten, weil ich finde, es ist auch noch ein wichtiger Fakt, dass der Kerl schon mit knapp 15 Jahren sein Serie A-Debüt gegen Inter gab damals. Und das führte dazu, dass er der zweitjüngste Spieler in der Geschichte der Serie A ist. Na? Und ja, mit 15 Jahren ist halt schon heftig. Und du musst dir vorstellen, der wurde direkt Stammspieler und hat noch frisch 6 Tore erzielt als 15-Jähriger. Das ist krass, oder?
Wahnsinn,
Ja,
ja,
deswegen ist es
Wahnsinn.
kein Wunder, dass die Italiener oder die Presse ihn dann als goldenen Jungen bezeichnet hat, weil wenn da so ein 15-jähriger Knabe mit erwachsenen Männern. Also stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Hashim Mastur mit 15 Jahren spielt Serie A und macht direkt 6 Buden.
Ja,
Was denkst du, was
kannst
hier
auch gut.
los wäre, Alter?
Ja.
Also darf man das überhaupt heutzutage? Nö, oder? Darf ein 15-Jähriger
Ich
schon.
glaube,
Darf man gar
nee, da
nicht mehr,
war doch
ne?
jetzt in Deutschland, was der bei Dortmund, die haben
Ja,
doch
bei
so einen
Dortmund.
starken Stürmer und die
Ja,
haben es jetzt
genau.
angesucht, weil er im Oktober, glaube ich, 16 wird und glaube ich dann darf er spielen, soweit ich weiß.
Ja, genau, so war es, genau.
Ja.
Und da muss man sich mal vorstellen, dass damals dann Milan den ja von Alessandria gekauft hat. Für 90 Millionen Lire. 1960, der Kerl war ja noch ein Jugendspieler. Ne?
Ja.
Und damit die Tifosi Bescheid wissen, wie viel das ungefähr war, das waren ungefähr 200.000 Dollar. Und das war im Jahre 1960 schon eine echt stolze Summe für einen Jugendspieler. Ja. Der da einfach mal dann zu den Rossoneri wechselt und die Mailänder, die hatten ja damals schon richtig gestandene Größen da in ihrem Team. Dann kommt dieser Knabe dazwischen so, ne? Also, ja, ist schon ein ganz besonderer Spieler gewesen, den wir, ja, wo wir einfach gezwungen waren, den auch reinzunehmen in die Top 9, ne?
Ja.
Genau. Was ich aber noch ziemlich lustig fand, ich weiß nicht, ob du es auch recherchieren konntest, aber der Gianni Rivera wurde ja so gegen Ende seiner Karriere wurde der ja kritisiert, ne? Und der Clubpräsident Albino, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, ich vermute mal Buticchi oder ja, der wird wahrscheinlich Buticchi ausgesprochen, der wollte ihn ja verkaufen. Und der Rivera hatte aber damals keinen Bock gehabt zu gehen und hat dann einfach kurzerhand mit einigen betuchten Geschäftsleuten den hochverschuldeten Verein, also die Mehrheitsanteile, gekauft und hat dann den Präsident einfach entlassen. Ja, und
Sehr
zu
geil.
der, ja, und zu der Zeit, oh hier, Vincenzo ist wieder am Start,
Okay.
zu der Zeit war Gianni Rivera der einzige Spieler und Clubpräsident eines Vereins. Also beide Ämter zugleich ausgeführt hat. Ne?
Das kann sich
Und
mal sehen lassen.
das kann sich sehen lassen. Und dann gibt er auch dieses schöne Wort Karma, weil 86 hat ja dann Berlusconi die Mehrheitsanteile des Vereins gekauft und hat dann den Rivera entlassen, ne? Der zu der damaligen Zeit Vizepräsi war. Und ja, das ist dann so der Lauf der Dinge manchmal, ne? Wie es dann zusammenkommt.
Ja.
Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ne? Das war mir jetzt neu gewesen, dass Gianni Rivera damals Clubpräsident und Spieler in einem war.
Sehr cool, nein, wusste ich auch nicht.
Ja, genau. Gut, liebe Tifosi, ich denke mal, wir konnten euch diesen goldenen Jungen, wie ihn damals die Presse getauft hat, den konnten wir euch ein bisschen näher bringen. Ja, René, da würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zu Platz 9, oder?
Ich würde sagen, wir hatten viel Intro und wir könnten nach dem ersten schon Pause machen. Denn
Ehrlich?
ich erkläre, ja, ich erkläre es jetzt. Wir haben ja jetzt bei meinem Sport-Podcast einen neuen Podcast und das ist quasi die Koryphäe des Podcasts schlechthin. Und zwar geht es da um MMA-Fighting, die Hackman-Show. Und der ist quasi an alle Podcaster ausgeschickt worden von meinem Sport-Podcast. Wir sollten das mal anhören, wie der den Podcast macht. Das ist übrigens wirklich geil und ich finde auch MMA ziemlich cool. Das höre ich mir das immer an. Und der macht tatsächlich so, wie mein Sport-Podcast das macht, nach 15 Minuten Pause. Und ich finde das so entspannend für mich, wenn ich da mal einen Break habe. Und dann kurz tatsächlich auf Pause schalten kann und kurz was anderes macht. Denn es ist ziemlich intensiv, so lange immer zu hören. Und da ich glaube, wir haben schon 15 Minuten, könnten wir jetzt einen Break machen.
Alles klar. Liebe Tifosi, der österreichische General hat gesprochen und deswegen werde ich mich ihm fügen und wir machen einen kleinen Break und dann hört ihr uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen nun zu Platz 9. Und ja, liebe Tifosi, dieser Platz wird von einem deutschen Spieler tatsächlich belegt. Und wir
Oha.
hatten ja einige deutsche Landsleute in der Serie A, ob Jürgen Klinsmann oder Andy Brehme oder Karl-Heinz Rummenigge und wie sie alle hießen. Es gab einige Deutsche in der höchsten italienischen Spielklasse, aber keiner der genannten hat es geschafft in die Top 10, sondern nur ein Mann und das ist unser Lodder Matthäus. Der
Lauter Matthäus, ja.
Lodder ist am Start, Alter. Ja, und
Der Mann, der als Spieler so abartig Weltklasse war und danach irgendwie, ich weiß nicht, ist es nur in Österreich so, aber ich habe Lothar Matthäus als unfassbaren Spieler im Gedächtnis, aber so als Person wird der Typ irgendwie in Österreich nicht ernst genommen. Also ich weiß, egal wo er was sagt, zu so Interviews oder sonst irgendwas, wahrscheinlich sind es auch seine geilen Aussagen oder seine Sprüche, die ihn immer so blamieren.
Ja,
Aber
ja.
ich weiß nicht, ob das nur bei uns ist oder so mein persönlicher Eindruck,
Nein,
aber
nein, René. Es
ähnlich,
ist
das ist in Deutschland auch so, okay.
in Deutschland auch so. Ich muss sagen, also als Spieler unangefochten, aber klar, zum einen waren natürlich seine Aussagen, die er da am Start hatte. Ich glaube, nee, das war Andi Möller mit Hauptsache Madrid oder nee, Hauptsache Italien oder
Mailand oder
irgendwas von.
Madrid? Ja, das war Andi Möller. Aber
Das war Andi
seine, die
Möller, okay,
besten
war ein
Sprüche
anderer.
von Lothar Matthäus habe ich später am Start noch. Jetzt
Alles
gehen wir
klar.
zuerst fußballerisch drauf ein.
Genau. Aber was halt neben den, also neben seinen tollen Aussprachen, die er da getroffen hat, ihm natürlich auch absolut mies reingespielt hat, waren seine ganzen Frauengeschichten, Alter. Er hat sich damit echt sowas, oh Gott, wie sagt mal, ins Fadenkreuz
Raus.
der Medien katapultiert. Dass ständig irgendwelche Schlagzeilen über seine Eskapaden waren. Ich meine, wenn du allein seine Ehen, ne, ich habe mich kaputt gelacht, als ich recherchiert habe. Ich habe gesagt, Alter, seine ganzen Ehen lesen sich wie eine komplette Spielerkarriere von einem Spieler. Ja, also es geht hier los. Matthäus
so
heiratet, pass auf, pass auf. Matthäus heiratet 5 Frauen und hat 4 Kinder und dann mit Historie, pass auf. 1981 bis 1992, Ehe mit Silvia, 2 Töchter. Dann 1994 bis 99, Ehe mit der Schweizerin Lolita Morena, ein Sohn. Dann von 2003 bis 2008, Ehe mit der Serbin Mariana Kostic. Dann von 2009 bis 2011, Ehe mit der Ukrainerin Christina Liliana Kudinova. Geschieden am 2. Februar. So, seit 2014 ist Matthäus mit der 27 Jahre jüngeren Russin Anastasia Klimkova. Der Typ hat einen Russenfetisch, kann das sein?
Ja, Alter, da hat er bei den Mannschaften nicht so viel gewechselt. Also da war er nicht mehr so viel.
Ich habe gedacht, Alter, war das jetzt seine Spieler, seine Transferhistorie oder. Ah nee, das sind seine Ehen gewesen. Ah, ist ja krass, Alter. Also. Ne, wir machen uns jetzt lustig, aber das hat natürlich sehr an seiner Kredibilität als Mensch natürlich gekratzt. Und wenn du dann als Spieler jemanden vor dir hast, der so viele Eskapaden dann auch am Start hat, dann denkst du dir auch, Alter, was soll ich denn dem Dummkopf da folgen? So, den kann ich gar nicht ernst nehmen, weißt du, wie ich meine? Ja. Und es läuft halt viel über Respekt auch in diesem Geschäft.
Da wir ja jetzt zum Kernthema kommen wollen und da geht es um den Fußballer und um Matthäus, möchten wir jetzt mal ein paar knallharte Facts bringen, warum Lothar Matthäus in den Top 10 absolut verdient dabei ist. Also mal erstens ist er Rekordnationalspieler von Deutschland. Er hat 150 Spiele fürs deutsche Nationalteam gemacht. Yes. Er ist in der Aufnahme in der Hall of Fame des deutschen Sports. Er ist in der Aufnahme in die erste Elf der Hall of Fame des deutschen Fußballs, und zwar 2018. Ja. Ist er am Start gewesen. Er war der erste Preisträger der FIFA-Weltfußballerwahl. Ja? Der allererste Weltfußballer war Lothar Matthäus, und zwar 1991. Er war fünfmaliger WM-Teilnehmer. Also das habe ich bislang noch nicht mitbekommen, dass er fünfmaliger war. Zuerst
hat man
Gianni
Riviera mit viermal.
Ja, ich glaube, das gibt es sonst so, wenn wir es nicht so weit rauslehnen. Aber 82, 86, 90, 94, also Wahnsinn. Also ja, warte mal, habe ich da vom Datum her verhaut? Weil dann habe ich geschrieben 94 und dann nochmal 94. Das will ich da kein Bullshit labern.
Nee, er war 98 auch noch dabei, das ist schon
er
richtig so.
Er war 98
so.
Auch nochmal dabei.
Ja, ja, okay, da hat der Libero bei den Deutschen gespielt und dann sind die 3-0 gegen Kroatien rausgeflogen. Der Matthäus hat zu der Zeit gespielt, definitiv. Das war schon richtig
dann.
So.
Ja. Dann ist ja alles gut.
Ja.
Ja, und das Geile war das für mich, dass Lothar Matthäus, diesen Mann, der hat auch was gelernt. Ja, also das können nicht viele sagen. Ja. Bevor er Profi geworden ist, ja, Alter, wer hat schon eine Lehre gemacht?
Ja, stimmt also, auch wieder, da hast du recht. Ja.
Lothar Matthäus hat eine Lehre vorher gemacht als Raumausstatter. Ja, auch geil. Ja. Also das ist schon ein cooler Typ, Mensch.
Ja,
also ein bisschen zu den Titeln ein bisschen. Er war eben Weltfußballer, dann war er Gewinner des Ballon d'Or 1990, 91 war er Weltfußballer, den Unterschied haben wir letztens schon ein bisschen erklärt, der Ballon d'Or war von der französischen Zeitung und Weltfußballer war immer von der FIFA-Ball, er war Fußballer des Jahres in Deutschland mehrmals, er war Weltmeister eben 1990, er war 7-mal deutscher Meister, er war italienischer Meister mit Inter 89, er war Superpokalsieger mit Inter 89, er hat einen UEFA Cup gewonnen, 91 mit Inter. Ja, und unfassbare Titelsammlung.
Und man darf nicht vergessen, was damals für Mannschaften in der Serie A rumgerannt sind. Neapel mit einem Maradona, Milan mit dem magischen Tridente da, also mit der Dreierachse aus Van Basten, Rüllet und Rijkaard. Ja, das darf man nicht vergessen. Und Milan war ja damals echt übermächtig zu der Zeit. Und dann wird es schon was heißen, dass Matthäus mit Inter 89 Meister geworden ist, ne?
Ja, absolut. Also absolut. Also Lothar Matthäus muss man sich mal vorstellen, also alleine die Statistik, also ich kann es bis jetzt noch nicht glauben eigentlich, dass die stimmt. Ja. Aber Lothar Matthäus war ja eher in der Defensive beheimatet, also defensives Mittelfeld, Libero. Zu der Zeit hat er auch eher noch defensives Mittelfeld gespielt und hat in 115 Serie A-Spielen. Also das gibt es ja eigentlich gar nicht, aber der Typ hat im defensiven Mittelfeld 40 Tore und 8 Assists gemacht in 115 Serie A-Spielen.
Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber er hat auch, also er war halt kein klassischer defensiver Mittelfeldspieler. Du kannst ihn eher wie so ein Mittelfeldmotor sehen, so wie ein Ratchan Nainggolan, würde ich mal sagen. Der halt auch viele Ausflüge nach vorne gemacht hat. Der hat hinten natürlich
auch seine Zweikämpfe gewonnen. Aber trotzdem, unfassbar. Stell dir mal vor, in einem Jahr hat er in 31 Spielen 16 Tore gemacht. Also machen manche Stürmer nicht so viel.
Ja, ja, es ist ein krasser Wert, definitiv. Aber er galt auch damals nicht umsonst neben Maradona als einer der besten Spieler der Serie A. Und der hatte auch einen richtigen Rams. Also der Typ war verdammt distanzschussstark, ne? Ja. Und der war... Boah, Alter, ist schon wieder unglaublich. Ich schätze wieder zwischengekretscht. Aber wir müssen bei Matthäus jetzt weitermachen, weil der Typ halt auch mega krass ist. Und wir haben den halt jetzt nur ins Lächerliche am Anfang gezogen. Aber er hat definitiv diese Platzierung auch... wie heißt es, verdient, weil er echt sehr, sehr viel damals geleistet hat, ein krasser Ausnahmekicker war und alleine, dass er bis ins hohe Alter, er hatte schwere Verletzungen, der Kerl hatte einen Achillessehnenriss beispielsweise mit 34 und alle haben den schon abgeschrieben, haben gesagt, der wird nichts mehr und der Kerl ist nochmal auf die Beine gekommen und hat dann mit Bayern die Meisterschaft gewonnen. Der Kerl wurde mit 38 Jahren, liebe Tifosi, mit 38 Jahren zum besten Spieler der Bundesliga ausgezeichnet. Und das war das Jahr, wo der fast noch den Champions-League-Titel gewonnen hätte mit Bayern, wo die aber dann innerhalb von 2 Minuten gegen Manchester verloren haben, falls du dich erinnerst.
Das war schön.
Ja. Und das war schön. Ja, ich bin auch kein großer Bayern-Sympathisant. Ich muss mich ja auch outen. Aber das Krasse war, dass Matthäus sich in den letzten Minuten, weil er anscheinend siegessicher war, hat er sich auswechseln lassen. Und ja, Bayern hat dann noch 2 Tore kassiert. Das war natürlich bitter. Das ist richtig bitter für ihn.
Mhm. Aber wir haben noch so viel Stoff zu Lothar Matthäus. Ich würde sagen, wir haben ja auch einen Gast eingeladen, und zwar Manuel Behlert. Da sollten wir unbedingt die Audio noch hören.
Ja, genau. Wir haben nämlich Manuel Behlert von unserer Partnerseite 90plus gefragt, wie er Lothar Matthäus beschreiben würde.
Also ich habe Lothar Matthäus jetzt wegen meines Alters nie in Mailand live miterleben können, habe aber natürlich auch die ein oder andere Spielszene und vor allem das ein oder andere Spiel aus der damaligen Zeit gesehen, weiß also, was er für einen Einfluss auch in Italien hatte, dass er dort der Anführer war, also der Chef auf dem Platz, der Taktgeber, derjenige, an dem sich die anderen orientiert haben. Es war eine sehr, sehr gute Zeit bei Inter, weil er hat auch einen großen Teil der Blüte seiner Karriere eben in Italien verbracht, die 4 Jahre dort, hat er immer sehr, sehr auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt, wurde auch in Italien Weltmeister während dieser Zeit. Ich denke, dass Lothar Matthäus vor allem auch sich dadurch auszeichnet, dass er auf mehreren Positionen spielen konnte, dass er in jedem Drittel des Spielfeldes Akzente setzen konnte, dass er ein sehr dynamischer Spieler war, ein Antreiber, einer, der auch auf dem Platz sehr, sehr clever gehandelt hat. Ich glaube, für ihn spricht auch enorm, dass viele ehemalige Mitspieler in Italien und auch ehemalige Trainer heutzutage noch sehr von ihm schwärmen, ihn als Chef bezeichnen, ihn als den Mann bezeichnen, der einen Unterschied machen konnte. Ich glaube, wenn das deutlich mehr oder wenn das sehr, sehr viele Leute über dich sagen nach deiner Karriere und einen guten Kontakt zu dir pflegen und immer noch gerne an die Zeit zurückdenken, dann spricht das alleine schon dafür, dass Lothar Matthäus damals in Italien wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wie gesagt, er hat 4 sehr, sehr gute Jahre in Mailand verbracht mit vielen Titeln, hat gleich zu Beginn seiner Zeit dort einen Titel gewonnen. Aber es war eben nicht nur das, was am Ende dabei rauskam, sondern auch die Art und Weise bei ihm. Also hatte eine besondere Aura auf dem Spielfeld, er konnte immer mit einer Aktion ein Spiel auch entscheiden, war sehr torgefährlich, hatte einen sehr guten Schuss, hat sich reingeschmissen, war ein Kämpfertyp, also quasi so ein Allround-Talent in allen Bereichen des Fußballs und deswegen gehört er auf jeden Fall auch zu den besten Spielern der Serie A.
Gracias, Manuel Behlert von 90plus für deine...
Sehr cool.
Ja, genau, für deine... Audio-Nachricht.
Expertise.
Expertise, die du uns geschickt hast, genau. Ja, und ich würde sagen, eigentlich haben wir zu Lothar Matthäus alles Wichtige rausgehauen. Und,
ja, aber wir haben ja heute eh nicht so viele Spieler. Von dem her möchte ich das Ganze jetzt dann noch ein bisschen lustig dann abschließen, denn bei uns ist ja auch der Humor wichtig im Podcast und daher kommen jetzt noch die besten Sprüche von Lothar Matthäus in seiner Fußballkarriere.
Okay, ich hatte auch noch eine kleine Anekdote, aber dann machen wir erstmal
das. Ja, bitte. Dann schließen wir's ab. Nein, mach du zuerst die Anekdote.
Ja, Ja, und zwar war es damals ja so, dass das wissen, glaube ich, die wenigsten. Aber der Lothar wird ja bei den Interfans immer noch gefeiert, so, ne? Also der ist doch schon beliebt soweit, ne? Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass der damals schon mit Juve einig war, ne? Der wollte tatsächlich 92 zu Juve wechseln. Die hatten sich schon mit dem geeinigt. Und dann hat er sich einen Kreuzbandriss gegen Parma zugezogen und dann hat Juve wieder Abstand zu einer Verpflichtung genommen und dafür hat dann Bayern aber die Gunst der Stunde genutzt und hat den dann verpflichtet und Inter hat ihn nur ziehen lassen mit der Klausel, dass er in Zukunft für keinen anderen italienischen Verein mehr spielen darf.
Aber
Ne?
sowas gab es öfter. Also wir kommen auch später noch zu einem Spieler, der nur für einen einzigen Verein gespielt hat und vorher mal beim Stadtrivalen vorstellig war. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das hat es doch schon öfter mal gewesen.
Ja, Inter zu Juve ist aber nicht nur Stadtrivale, Alter, du weißt, Inter und Juve, das ist ein ganz schwieriges Thema, ja. Das
Ja, klar.
hatten wir schon öfters, okay. So, du, jetzt hau mal hier deine Zitate
So.
von Nodda raus. Ich bin
Jetzt geht's
gespannt.
mal los mit Lothar Matthäus. Also, wenn sie nicht ganz so lustig sind, dann hüpfen wir einfach gleich weiter zum nächsten. Ja? Lothar Matthäus startet mit seiner ersten Aussage, und zwar sagt er ja einmal: Wir dürfen jetzt bloß nicht den Sand in den Kopf stecken. Sehr
Ja,
clever,
die
Lothar
kenne ich.
Matthäus.
Die kenne ich, ja.
Dann, geil wird der nächste Spruch erst dann, wenn man weiß, in welchen Zusammenhängen er das gesagt hat. Und dabei muss man jetzt ganz gut aufpassen. Wichtig ist, dass er jetzt eine klare Linie in sein Leben bringt. Gesagt hat Lothar Matthäus das zum Kokaingeständnis von Christoph Daum.
Den kannst du bringen, der ist geil. Meinst du, der hat das wirklich doppeldeutig gemeint oder war das nur ein purer Zufall, dass er den
Nee,
Scheiß rausgelassen hat?
es war purer Zufall. Ich glaube, es war
Ah, der ist
purer
so geil,
Zufall.
der Matthäus, ey. Das ist echt
Ja, es
geil.
war. Ja, geil. Ja.
Geil,
Ja. Dann
herrlich.
das nächste. Okay, der eine ist nicht so lustig, da gehe ich gleich weiter.
Ja.
Und zwar hat Lothar Matthäus mal gesagt: Ey Mädels, da dürften Sie gerade beim Aufreißen gewesen sein. Ja. Ey
Ja.
Mädels, unser Schwarzer hat den längsten. Und zwar meinte Lothar Matthäus zu den Fans gegenüber seinen Bayern-Kollegen, und zwar Adolfo Valencia, hat er dort bei den Mädels präsentiert, dass er den längsten hat.
Ist
Also, ich
nicht
glaube,
dein Ernst.
es ist kein Witz. Ja.
Boah, Alter, was ist los mit dem Matthäus, ey? Der könnte sich beim Bachelor bewerben, Alter, mit so Sprüchen, ne?
Ja. Der nächste ist
Alter,
auch geil.
ey.
Das Chancenplus war ausgeglichen. Also er ist da ein
Geil.
extremer Analysespezialist,
Ja,
muss man eigentlich
das hat,
sagen. Also ja,
hat man gemerkt, definitiv,
das
ja.
Chancenplus war ausgeglichen. Also Lothar Matthäus, dann natürlich sein berühmter Spruch: I hope we have a little bit of lucky. Also natürlich auch sehr, sehr geil.
Ja, sein Englisch ist eine
Also
Vollkatastrophe, Alter.
das
Ganz
verstehe ich nicht
schlimm.
mal. Vielleicht checken die Leute das oder du das, was er da überhaupt gemeint haben könnte auf Englisch. Er sagt: I lose all my evening. Und zwar, Lothar Matthäus schimpft über einen geplatzten Auftritt als Kommentator.
Ich habe meinen ganzen Abend verloren.
I lose all my evening.
Ja,
Also,
ist das
keine
sein
Ahnung.
ganzen, also das so Zeitverschwendung mäßig war. Ich habe meinen ganzen Abend verloren, so von der Zeit her. Oder? Ich meine, wie will das denn sonst meinen?
Wahrscheinlich.
Ich check's ja auch nicht. I
Also,
lose
das ist
all my
sowas von.
evening.
Also, das ist wahrscheinlich das schlechteste Englisch, das ich je gehört habe, aber ist ja wurscht. Okay.
Ja.
Lothar Matthäus einmal: Gewollt habe ich schon gemocht, aber gedurft haben sie mich nicht gelassen. Lothar Matthäus gibt sich philosophisch.
Okay. Ja, Alter,
Keine
das
Ahnung.
ist tiefe Philosophie, definitiv. Der Kerl könnte ein Buch schreiben, ne? Würde noch groß rauskommen mit. Das ist ja
Dann.
meistens so, du sagst Sachen, die Leute nicht verstehen, und dann bist du ein Philosoph. So, das ist doch eigentlich
Ja.
alles, ne? Das
Da
steckt
kommt
hinter
gleich das
Philosophie.
Nächste. Also, er gibt es da kosmopolitisch auch. Der Serbe an sich ist leichtsinnig im Umgang mit Chancen. Das analysiert er da knallhart. Ja? Also, zu seiner Zeit, er
Okay.
war ja mal, glaube ich, mal Trainer bei Partizan Belgrad. Und da war auch nochmal ein englischer Spruch, der ist auch ganz nett: Seas are difficult exercises, not only bum bum. Ja, könnte auch wieder bezogen sein auf seinen schwarzen Teamkollegen mit bum bum.
Ja, ich
Oder was
glaube
anderes, aber das war
auch, ey.
Lothar Matthäus' beste Sprüche. Also vielen Dank,
Geil.
Lothar,
Ja,
dass du
mit
bei uns im Podcast
serbischen,
warst.
Mit den serbischen Genen kennt er sich ja gut aus, da er mal mit der Marijana Kostic verheiratet war. Und dann kennt er sich vielleicht aus mit Chancen vergeben und keine Ahnung was. Aber gut, dann haben wir Lothars beste Sprüche auch noch hier im Podcast gehabt. Und ja, René, möchtest du eine MMA-Pause oder sollen wir weitermachen?
Wir hüpfen jetzt noch einmal weiter.
Ja.
Und fairly dann machen wir good, noch, yeah. nur zwei Spiele machen wir dann, ja.
Oh ja, fairly good. Dann machen wir jetzt weiter mit Platz 8, liebe Tifosi. Und zwar kommen wir nun wieder zu einem Italiener, würde ich sagen. Und wir wollen uns einem Mann widmen, der Il Capitano genannt wurde, aber das wurden viele in ihrer Karriere. Deswegen wisst ihr jetzt immer noch nicht, von wem ich rede. Er war ein loyaler und treuer Diener seiner Stadt und ist aktuell der technische Direktor eines Vereins der Serie A. Seine Trikotnummer wird bis heute nicht mehr vergeben, außer an seine Söhne. Und wir reden hier von niemand Geringerem als einer der besten Linksverteidiger, die die Welt jemals gesehen hat. Und zwar von Paolo Il Capitano Maldini.
René. Ja. Ja. Absolut. Absolut verdient Paolo Maldini bei uns am Start. Alleine der Fakt, dass Paolo Maldini alleine, also als Spieler bei Milan, mehr bzw. gleich viele Champions League-Titel geholt hat, wie alle anderen italienischen Mannschaften gemeinsam.
Ja.
Alleine dieser Fakt ist schon außergewöhnlich. Also fünfmaliger Champions League-Sieger und natürlich Landesmeistersieger, also zusammengepackt. Und Inter 3, Juve 2, alle anderen Italiener, Zero, er gibt auch 5. Paolo Maldini alleine hat es erreicht. Also ja, das alleine ist natürlich schon absoluter Wahnsinn. Ja. Und zu der damaligen Zeit, wo es eigentlich noch verboten war, Verteidiger überhaupt nur in die engere Auswahl zu nehmen für irgendwelche Preise oder sonst irgendwas, hat tatsächlich Paolo Maldini geschafft, als einer der ersten in den Defensivreihen quasi. Er ist damals 1995 Zweiter geworden bei der Weltfußballerwahl. Das war ja schier undenkbar, dass da jemals wer gewinnen sollte, wie das dann 2-6 mit Cannavaro war. Und zwar war er dahinter seinem Teamkollegen George Weah, ist er der Zweiter geworden bei der Weltfußballerwahl. Also Wahnsinn eigentlich.
Ja. Er hat sehr, sehr viele Trophäen abgesandt. Er ist ja auch Rekordspieler der Serie A mit 647 Spielen. Man muss das ja nochmal differenzieren. Ne? Er hat zwar fünfmal die Champions League gewonnen, aber man sagt ja, dreimal war es der Europapokal der Landesmeister. Das war ja der Vorgänger von der Champions League. Zweimal hat er die Champions League gewonnen. Der Kerl war ja achtmal im Finale und hat fünfmal gewonnen. Ne? Und er meinte, trotz alledem, das Spiel, was ihn am meisten im Gedächtnis ist, ist das gegen Liverpool, wo die 3-0 am Führen waren und am Ende verloren haben, ne?
Er hat auch getroffen gehabt. Also das erste Tor, glaube ich, war sogar Maldini.
Die sind sehr früh in Führung gegangen und er meinte, das war einfach die schwierigste Partie, die er je gespielt habe. Und er meinte also, dass sie klar besser waren. Sie waren der Top-Favorit. Sie hatten das Spiel klar unter Kontrolle. Und er hat sehr lange gebraucht, das zu verarbeiten. Aber er meinte, erst als...
2 Jahre hat er gebraucht.
Genau.
Dann haben sie wieder gewonnen.
Ja, genau. Aber... er hat schon früher in sich selber halt gelernt anzunehmen. Er hat halt gemeint, erst als er gelernt hat, die Niederlage innerlich akzeptieren zu können, konnte er sich auf eine neue Chance vorbereiten, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen, was ja dann 2007 auch geklappt hat. Ne? Aber er hat halt schon gemeint, so über Akzeptanz dieser ganzen Sache hat er dann sich nochmal neu motivieren können und ich glaube, da waren ja alle Milan-Spieler komplett gefickt danach. Also Pirlo hat ja auch gesagt, das war für ihn ein Riesenalbtraum damals. Ne? Die haben lange gebraucht. Ich glaube, Pirlo hat sogar gesagt, er war depressiv danach eine Zeit lang. Also das hat schon Spuren hinterlassen. Aber ja, Maldini war halt auch jemand, der da mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Der hat ja auch den Spielern verboten, in die Kabine zu gehen. Er hat gesagt, ihr bleibt jetzt schön hier stehen, ihr guckt euch an, wie Liverpool feiert und nimmt das als Motivation mit, dass wir das nächste Mal sind, so, ne? Und das hat ja dann eigentlich sehr gut geklappt auch, ne?
Ich glaube auch, bin mir nicht sicher, ob Milan 2007 die Champions League gewonnen hätte, wenn sie 2005 nicht verloren hätten.
Hätten
Also ich
sie
glaube, das
aber.
war schon so ein bisschen so ein großer Motivationsfaktor, glaube ich.
Ey, Alter, die waren doch ganz im Ernst. Ey, da waren schon so viele am Ende ihrer Karriere. Ey, der Maldini war doch selber schon steinalt. Inzaghi war,
Ja.
glaube ich, auch schon 35,
Ja,
34, 35.
war.
Der Kaká war doch der Einzige, der noch geradeaus laufen. Naja, komm, das ist jetzt schon ein bisschen frech von mir,
Ja.
das zu sagen. Aber sagen wir mal so, Kaká war der Einzige, der noch spritzig, jung war. Oder wer gab es denn noch in der Mannschaft da, der
Ja,
jung war?
Seedorf, also wer jung
Seedorf
war,
war auch nicht mal der
boah.
Jüngste.
Nee, nee,
Oder?
nein, ich wollte eher die älteren Semester sagen. Auch Crespo war doch zu der Zeit auch, der war auch nicht
Hat
mehr der
Crespo
Jüngste.
gespielt? Nee,
Ja,
Crespo
ich denke
war doch
schon.
2,5. 2,7 hat doch der
Ah
Inzaghi mit
ja.
dem Kaká gestürmt.
Ja,
Kaká
wer
hängend?
war da im Kader? Schilatino.
Ja.
Schilatino könnte im Kader
Ja.
gewesen sein. Aber wer war von den Jüngern, die gespielt haben? Also das könnte ich jetzt nicht mal sagen.
Es
Wer da
waren.
zum Einsatz gekommen ist, waren durchwegs alte Spieler.
Ja. Es waren wirklich fast nur Gattusos, Samprotas, Maldinis, Seedorfs und
Ja.
Pirlos auf dem Platz. Also, das war wirklich eine sehr reife Mannschaft. Und allein Maldini hat ja gemeint, er hätte sich für dieses Finale, der hätte so viel Medikamente gespritzt bekommen und Schmerzmittel, um fit zu sein, dass er von dem Finale bewusst kaum noch was mitbekommen hat. Also, er konnte sich nur noch an Inzaghis Tor erinnern. Also, Inzaghi wurde ja damals angeschossen von Pirlo. Ich bin bis heute überzeugt, das war Absicht. Das war kein Zufall. Also, er erinnert sich an das Tor.
Klar, na, ich glaube auch, dass das Absicht
Digga,
war.
das war Absicht. Das war kein Zufall. Also, das war so Absicht. Pirlo und Inzaghi sind beide genial in ihrem Fach. Der eine ist perfekt im Angeschossen werden und der andere kann einfach sehr gut anschießen. Und ja, auf
Also
jeden
wenn wir gerade
Fall.
bei den jungen Spielern waren, also bevor ich
Ja.
dich unterbreche, aber
Ja.
ja, Schewtschenko war zu der Zeit eben im Kader. Also wir sprechen jetzt wenn du die Niederlage jetzt gegen Liverpool, hast du die gemeint oder dann
Nee,
danach das Spiel?
2,7.
Ach so, das Spiel meinst du jetzt?
Du hast gesagt, wenn wir
Aber da
2005.
waren sie auch schon, da waren auch eher ältere Semester, aber gut. Es
Ja, aber ich
waren,
fand
Milan
zwei
war
Jahre.
ohnehin immer die Mannschaft mit dreifachen Spielern. Aber er war da im Sturm, Inzaghi, Seedorf, Kaká, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Jancolowski,
Ambrosini.
Maldini, Nesta
Ja.
und Otto. Ja, Otto war auch schon
Odo,
eher.
Massimo Odo, Alter, der war
Na
ja auch.
eben, Cittadino ist eingewechselt worden. Ja,
Ja,
genau. Okay,
ja.
das war der einzig Jüngere.
Das.
Calate und Favalli, die waren ja uralt.
Ja. Das war echt ein sehr reifes Team. Und wie gesagt, also Maldini ist auch absolut fit gespritzt worden für das Spiel. Und er konnte sich an kaum noch was erinnern, außer an den Sagis Tor hat er erzählt. Er kann sich auch an den Schlusspfiff erinnern, an den Jubel. Und direkt nach dem Finale wurde er unter Vollnarkose operiert. Und dann hat er erzählt so, dass er dann aus der Vollnarkose mit Panik aufgewacht ist, weil er Albträume hatte, dass sie das Champions-League-Finale wieder verloren haben. Und dann ist ihm eingefallen, ah nee, wir haben ja gewonnen, dass er wieder zufrieden eingeschlafen. Also da zeigt schon, welche Spuren dieses 2005 Istanbul bei den ganzen Legenden da hinterlassen hat. Aber sie haben es ja dann 2007 nochmal hinbekommen. Ne? Das war
Genau.
dann das Allerwichtigste. Aber um auf die Trophäen nochmal zurückzukommen, wie gesagt, fünfmal Champions League, er hat fünfmal UEFA Cup gewonnen, er hat sieben Scudetti gewonnen, er hat die FIFA Club Weltmeisterschaft gewonnen, 2-7. Er war der erste Verteidiger, der im World Soccer Spieler des Jahres war, 1994, wo die ja das Finale verloren haben gegen Brasilien. Dann, wie du schon eben gesagt hast, Vize-Weltfußballer des Jahres 95. Aber was war noch wichtig? Er hat so viele Sachen gewonnen. WM11 des Jahrhunderts wurde ja 2002 sogar gewählt. Dann, das ist, finde ich, noch eine wichtige Auszeichnung. UEFA Team of the Year, gerade als Verteidiger. Du weißt, wie schwierig es Verteidiger haben. Und da wurde er zweimal reingewählt, 2003 und 2005. Dann wurde er in die FIFA 100 aufgenommen. Ja, die 100 besten Spieler der FIFA 2004, Serie A Verteidiger des Jahres 2004, UEFA Verteidiger des Jahres 2007 und dann wurde er von der Gazzetta dello Sport in die Kategorie Legende 2018 aufgenommen. Und ja, da muss es halt auch
Ja,
erstmal
das ist aber
reinschlagen.
weniger wert, als wie wenn du bekannt
Ja,
bist, wenn man
ich
neu
weiß,
aufgenommen wird. Das
ich
ist aber auch
weiß.
mal klar.
Ja.
Sir Alex Ferguson sprach ja immer in höchsten Tönen von Paolo Maldini. Und er hat auch damals beschrieben, als er versucht hat, ihn nach Mailand zu holen. Also er hat einfach alles probiert, hat er gesagt, weil er einfach die unglaubliche Qualität von Maldini gesehen hat und er wollte ihn unbedingt im Kader haben. Aber als er den Vater getroffen hat, hat er gemerkt, warum es keine Chance gibt. Und zwar hat er da gesagt, der Vater zu ihm, mein Großvater, also Maldinis Urgroßvater, quasi, sagt er schon, war schon Milanista. Dann war mein Vater war Milanista, dann ich bin Milanista, mein Sohn ist Milanista und auch meine Enkelkinder werden es sein. Und dann hat Sir Ferguson gesagt, das war die richtige Lehrstunde, die er gebraucht hat, um zu realisieren, dass Paolo Maldini niemals für Manchester United spielen wird.
Ja, ich glaube, das war eine klare Ansage, aber man muss sich mal vorstellen, liebe Tifosi, die Maldinis sind seit 1954 Teil des AC Milans, ne? Cesare Maldini, Paolo Maldini und jetzt ist Daniel Maldini, der sein Debüt gegeben hat in der Serie A. Und ja, mal sehen, wie lange die Maldinis Teil des Clubs bleiben und ob Daniel auch an, ja, die Leistungen seiner Vorfahren, seines Opas und seines Vaters da anknüpfen kann. Also er hat da sehr, sehr große Fußstapfen zu füllen, sage ich mal. Und
Boah,
ja,
das wird richtig hart.
es ist
Wenn
richtig hart,
er nur
Alter.
10% erreicht, wäre es schon gut.
Absolut. Also allein schon die Dauer, ey, der Maldini hat einfach ein Vierteljahrhundert Serie A gespielt. Ein Vierteljahrhundert, Alter.
Ja,
25 Jahre.
es ist unglaublich. Und dann mit dem hohen Alter dann trotzdem noch auf so ein Level. Dann, das ist einfach ein Wahnsinn. Bei Maldini hat man ja das Gefühl, da ging es dann erst mit 33, 34 erst so richtig dann los. Ne? Also, es war schon krank. Auch Zlatan Ibrahimovic hat mal über Maldini gesagt, nicht erst jetzt, wo er wieder zurückgekommen ist, schon vorher. Maldini war der beste und der härteste Verteidiger, gegen den ich jemals gespielt habe. Er hat es einfach alles. Er war ein kompletter Defensivspieler. Er war stark, er war intelligent und ein exzellenter Manndecker. Und ja, auch Zlatan streut ihm da
Hat
ja,
das nicht auch der
Rosen.
fette Ronaldo gesagt über ihn?
Der fette Ronaldo hat auch viel gesagt und über Maldini, das kann gut und gerne sein, also die loben sich ja ohnehin die ganz großen Legenden immer wieder mal gegenseitig. Das kann auf jeden Fall sein. Also
Ja,
das
weil
hat
ich
die
habe so eine
Anekdote oder die
Aussage
Aussage
auch.
habe ich jetzt nicht da, aber stimmt
Ja.
sicher auch.
Ja, nee, ich habe es vom fetten Ronaldo noch in Erinnerung, dass er das gesagt. Alter, ich habe den. Ah, nee, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe letztens bei YouTube ein Freundschaftsspiel vom fetten Ronaldo gesehen, mit den ganzen Legenden damals. Real Madrid-Legenden gegen Rom-Legenden. Alter, ist der fett geworden. Leck mich am Arsch, ey.
Ja,
Aber es ist
Wahnsinn,
jetzt.
da musst du rollen. Aber egal.
Boah!
Kommen wir
Digga!
später vielleicht nochmal drauf zu sprechen.
Ja, gehen
Keine
wir später
Ahnung.
drauf, Alter. Leck mich am Arsch. Aber nächstes Thema. Aber was ich noch sagen wollte, kurz um Maldini abzuschließen, wusstest du, dass der sich an Straßenbahnen
Was? Nein. Wer geilt sich
aufgeilt?
denn? Straßenbahn geilt sich auch. Nein, weiß ich nicht.
Ja, also der, ich habe ein Interview von ihm gesehen und er meinte, die Straßenbahn, die hätte er als Kind immer tierisch gefeiert. Ja, der hat sich da immer tierisch dran aufgegeilt. Und wenn du als junger Mensch, als Jugendlicher so motiviert bist, mit der Straßenbahn dir ein Rennen, wie heißt es, abzuhalten, dann musst du definitiv Paolo Maldini heißen, Alter. Da hast du schon gesehen, wie positiv gestört der in der Hinsicht ist, dass er dann immer, er hat gemeint, er ist immer vier Haltestellen gefahren und dann ist er. Wenn er gut drauf war, ist er zwei Haltestellen vor seiner Ankunft ausgestiegen und hat dann Wettrennen zu Fuß gegen die Straßenbahn gemacht. Wenn er nicht so gut drauf war, hat er nur eine, die letzte Station dann nur genommen. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass der da so einen Straßenbahnfetisch am Start hatte. Ne? Aber jedem das Seine, so, oder? Genau. Ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir eigentlich alles Wichtige erzählt über Maldini, oder?
Genau.
Alles
Ja,
klar.
jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir noch mal einen Break und dann zwei Spieler.
Alles klar. Liebe Defosi, dann ja, hört ihr uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Serie Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit Platz 7, liebe Tifosi. Und zwar kommen wir jetzt zu einem, ja, manche nennen ihn den besten italienischen Spieler aller Zeiten. Aber klar, diese Aussagen wurden auch über andere Spieler getroffen. Aber ich denke mal, wenn wir uns an seine Zeit erinnern, in der er aktiv war, dann hätte man das definitiv unterschreiben können. Ob er es wirklich war, darüber kann man diskutieren. Aber wir haben uns auf jeden Fall entschieden. Wir mussten ihn in die Top Ten holen. Er hat für die Italiener eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Viele kennen den Namen, da ein Stadion nach ihm benannt wurde in Mailand. Und wir sprechen von niemand Geringerem als Giuseppe Meazza. Lieber René. Ja?
Ja, ja.
Und ich glaube, dass man ein Stadion in Mailand nach ihm benannt hat, spiegelt ja auch die Wertschätzung gegenüber seiner Karriere wider. Und,
absolut.
Ja, er hat wirklich sehr, sehr
viel. Das wünscht sich doch jeder nach dem Tod.
Also. Ja, würde ich auch sagen. Und wenn man sich einfach mal vor Augen hält, dass Giuseppe Meazza damals der erste Italiener war, der wirklich weltbekannt war, der war auf der ganzen Welt bekannt, war ein richtiger Werbestar. Und das war damals, also für heute ist es normal, aber wenn man sich mal vorstellt, wann der Kerl gespielt hat, und das war in den 30er Jahren, dann war das absolut gar nicht normal, ne? Mhm. Ja, und von daher, liebe Tifosi, Giuseppe Meazza hat damals bei Inter Mailand die Rekorde gejagt, auf die wir gleich noch eingehen werden, und er war ein überragender Fußballer, der, ja, zunächst einmal, jetzt kommt nämlich das umgekehrte Spiel. Also er selber ist halt damals in sehr harten Verhältnissen aufgewachsen. Ne? Er kam aus ärmlichen Verhältnissen. Er hat seinen Vater schon mit 7 Jahren verloren, ja, durch den Ersten Weltkrieg. Und dann musste der Meazza mit seiner Mutter zusammen Lebensmittel verkaufen, und um die Existenz zu sichern. Also die hatten echt sehr, sehr wenig. Und ihr müsst euch vorstellen, der spielte damals auf den Bolzplätzen barfuß Fußball, weil er sich keine Schuhe leisten konnte. Und dann ist er mit 12 zu Milan gegangen ins Probetraining. Die haben ihn damals wieder nach Hause geschickt, René.
Kleber.
Die haben den wieder nach Hause geschickt, weil der zu schmächtig war. Ey, wer war das damals, der ihn nach Hause geschickt hat, Alter? Also von dem müsstest du eigentlich wirklich ein Bild aufhängen, Vollidiot des Jahrhunderts, der ihn wieder nach Hause geschickt hat. Und dann hat ihn ein Interscout zufällig beim Jonglieren gesehen. Und dann haben die den in der Jugendabteilung aufgenommen, haben eine Ernährungsumstellung gemacht, da war der Kerl fit. Ja, da war der physisch, hat er dann keine Probleme mehr gehabt. Ja, und dann kannst du den Tifosi jetzt mal erzählen, wie der Kerl dann durchgestartet ist bei Inter.
Also es gibt zu Giuseppe Meazza so viel zu erzählen, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Also ja, zuerst mal, Giuseppe Meazza ist einer von nur 3 Europäern überhaupt in der Geschichte des Fußballs, denen es gelang, zweimal hintereinander Weltmeister zu werden, 34 und 38. Ja. Er ist 3-mal Torschützenkönig geworden der Serie A. 3-mal hat er den Scudetto geholt, damals noch mit dem Namen Inter AS Ambrosiana.
Ja, genau, Ambrosiana, ja.
Ja, ja. Er ist auch Rekordtorschütze für Inter mit 284 Toren. Er ist mit 260 Toren in der Serie A auf Platz 4 der ewigen Bestenliste.
Ja.
Ja, nach seinem Tod im 79 ist das Stadion San Siro quasi in Giuseppe Meazza umbenannt worden. Die Milan-Fans nennen es aber meistens weiterhin San Siro des Giuseppe Meazza, da Giuseppe Meazza eher bei Inter eben die glorreichsten Zeiten hatten und bei Milan ja eher dann zum Ende seiner Karriere hat er dann auch noch 42 Spiele gemacht, aber ja, die ganz große Zeit war natürlich nur bei Inter. Er hat auch für Juve sogar gespielt, ja. Es gibt auch heute noch die Sprüche in Mailand oder vor allem unter den Inter-Fans, die ein Tor, das besonders listig erzielt wird, quasi als Gol a la Meazza wird das Ganze genannt. Also er war nicht nur, und das unterscheidet ihn zu Leuten wie Paolo Rossi oder Inzaghi, die auch so listige Tore quasi erzielen konnten,
Ja.
aber die waren dann eher technisch vielleicht etwas beschränkter. Er war halt ein begnadeter und überragender Fußballer auch noch dazu. Also es gab da Sololäufe über das gesamte Spielfeld, das war keine Seltenheit. Dann hat es auch an und an, also habe ich Berichte gelesen, dass er vor dem 16er abgestoppt hat, gewartet hat, bis der Tormann was macht und den dann auch noch mit einer Finte vernascht hat und dann ein Tor erzielt hat. Und das nannte man dann Finte à la Meazza. Also auch.
Alla Merza, genau. Ja, genau. Das war, ich habe sogar bei YouTube, liebe Tifosi, findet ihr sogar Videos, wo ihr seht, wie er die gegnerischen Torhüter demütigt. Also es war wirklich so, wie René gesagt hat, er hat die ganze Mannschaft ausgetanzt, weil er unfassbar dribbelstark war. Der war auch nur 1,69 Meter groß. Also der hat ein bisschen was Messi-mäßiges gehabt, ne? Weil er halt extrem stark im Dribbling war, aber auch sehr gut als Spielmacher fungieren konnte. Dann hat er sich so ein bisschen fallen lassen. Und wenn er dann die ganze Mannschaft ausgetribbelt hat, hat er dann noch mit dem Torwart Katz und Maus gespielt und hat den wirklich zum Narren gehalten. Und dann könnt ihr euch ja wahrscheinlich auch vorstellen, dass die gegnerischen Fans das nicht so cool fanden, dass dann noch der Torwart gedemütigt wurde. Und wenn ihr bei YouTube mal eingebt, Giuseppe Meazza Goals, dann werdet ihr auch sogar das eine oder andere Tor sehen, wie er den Tormann total zum Narren hält. Ne? Also ich muss da schon lachen, das sah schon echt cool aus, wie er die da verarscht hat. Ne?
Geiler Typ. Also,
Ja.
er war quasi der erste Star, eigentlich, den es überhaupt jemals gegeben hat im italienischen Fußball. Also, Giuseppe
Ja.
Meazza war da quasi der Erste. Er war aber auch ein ordentlicher Lebemann, also so Lothar Matthäus-mäßig. Also, Frauen, Champagner, Glücksspiel, den Cabrios war er nicht abgeneigt.
Rauchen,
Und er
mein
war,
Freund, rauchen hat er auch
ja,
gerne
das,
gemacht.
auf das wollte ich noch eingehen. Also, er war
Ja.
der Einzige, der unter den sehr, sehr strengen Augen des damaligen Nationaltrainers Vittorio Pozzo
Bozzo,
offiziell rauchen durften. Wie geil ist denn das? Das war die
ja.
ganze Mannschaft, war im Lokal, da haben wir auch noch mehr rauchen dürfen. Und der Einzige, der rauchen durfte, war Giuseppe Meazza.
Ja,
Die
das ist
anderen
wirklich geil. Das ist geil.
einfach nicht.
Aber der Pozzo hatte auch eine riesen Wertschätzung für den. Er hat ja auch über Meazza gesagt, wortwörtlich, ihn in der Mannschaft zu haben, bedeutete, dass man fast immer mit 1:0 in Führung ging. Er war der geborene Stürmer. Meazza war in der Lage, aus jeder Situation heraus die nachfolgenden Spielzüge vorauszusehen. Dank seiner Spielgestaltung und seiner exzellenten technischen Fähigkeiten prägte er den Stil der gesamten Angriffsreihe. Also, da siehst du schon, welche Wertschätzung der Kerl für Meazza hatte. Dass er, ich glaube, der hätte ihm alles erlaubt. Er hätte ihm einfach alles erlaubt. Ne?
Er war auch, was ich gelesen habe, auch von der Persönlichkeit extrem stark. Man muss sich das damals vorstellen. Also Meazza war halt der strahlende Stern. Und ich habe da gelesen, dass der Druck von der Politik, von den Faschisten und von Benito Mussolini extrem stark war, dass Italien muss quasi bei den WM 34 und 38 muss und es darf keinen anderen Sieger geben quasi als Italien. Und da war der Druck auch medial jetzt nicht so, wie soll ich das jetzt beschreiben, wie das jetzt ist, sondern eher so Nordkorea-mäßig. Ja.
Ja.
Und da Mussolini aber kein Risiko eingegangen ist, hat er auch die Schiris gekauft. Das ist nur ein kleiner Nebeneffekt zur Weltmeisterschaft, warum der immer ein bisschen Staub auf der Trophäe immer noch ist. Denn um das ein bisschen darzustellen, es war so, wie erkannte man, dass die Schiedsrichter zu der Zeit bestochen waren? Also einmal kam eine gefährliche Flanke in den 16er von Italien und der Schiedsrichter klärte mit dem Kopf ins Aus. Also nur das war.
Ist das dein Ernst?
Ist mein Ernst,
Nein.
ja. Ja.
Ist nicht
Ja,
dein Ernst, Alter. Der Schiri.
also es war nicht nur Giuseppe Meazza, hat auch, sie waren halt zu 12, das muss man auch sagen, aber.
Alter, ey. Boah. Ey, das ist die Serie. Ah ja, heute ja eine richtige Fair-Play-Gesellschaft, wenn du
Ja.
sowas hörst.
Ja,
Alter.
das stimmt.
Der
Einmal
Schiri köpft den Ball weg, ey. Wahnsinn. Geil.
kam noch ein motivierendes Telegramm, beschrieb Giuseppe Meazza von Mussolini in die Kabine, telegrafiert, und da stand kurz und prägnant drauf: Siegen oder sterben. Und sie
Nicht
haben
dein
gesiegt.
Ernst. Nicht
Ja.
dein Ernst.
Ja, also dass sich die Leute
Oh.
das mal ein bisschen vorstellen können, was da
Alter,
zu
dann
der
haben
Zeit
sie
auch ein
den
bisschen.
Vittorio Pozzo als streng bezeichnet. Also ich glaube, da war der Mussolini aber nochmal ein ganz anderer Typ, ne?
Knabe. Ja.
Alter,
Ja.
unfassbar.
So.
Unfassbar. Also
Also, ich
damals haben
feiere
die
den
Uhren
Giuseppe
etwas.
Meazza
Ja.
anders. Also auch die Recherche über das Ganze, zu der ganzen Zeit und zu dem Spieler hat mega viel Spaß gemacht. Und
Ja.
ich hoffe, die Leute haben das auch ein bisschen näher bekommen. Ich weiß nicht,
Ja,
ob du
und
auch gelesen hast, er hatte
erzähl.
dann nach der WM 38 hat einen schweren Autounfall in dem Jahr danach. Und das hinderte ihn quasi dann quasi im Fortlauf der Karriere nochmal groß durchzustarten. Das war
Ja, ne?
39, wo er sich verletzt hat. Und
Ja.
dann ging er eben, glaube ich, das war dann auch das, wo er dann zu Milan ging und dann zu Juve. Und
Genau, Rom
da hat er
auch.
sich nie wieder so richtig erholt.
Genau, der hatte, glaube ich, irgendwie ein Blutgerinnsel durch den Unfall, falls ich das richtig
Ja.
in Erinnerung habe. Und der war auch zum Anfang seiner Karriere, hatte der sogar eine Lungenkrankheit, dass er nur die Schulen besuchen durfte, wo der Unterricht unter freiem Himmel stattfinden
Ja, das
konnte.
wird eh bei uns auch bald wieder so sein, ne?
Ja, wir sind auf dem besten Wege
Genau, von 1920 zu 2020 ist alles gleich,
Genau,
ne?
absolut. Also man sieht, er hatte körperlich nicht die besten Voraussetzungen als kleiner Bub und ist trotzdem ganz, ganz groß rausgekommen. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich in Giuseppe Meazza verliebt, als ich über ihn recherchiert habe. Ich würde, scheint einen coolen Typ gewesen zu sein, ne?
Absolut, ja. Ich finde auch.
Ich glaube, mit dem hättest du deinen Spaß gehabt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Platz 7 fertig? Ja?
Wir sind mit Platz 7 fertig.
Und jetzt? Wie
Kommen
oft
wir
haben wir
zum
Pause gehabt?
letzten Italiener.
Wir haben
Naja, jetzt kommt schon
zwei.
der letzte Spieler.
Wir haben
Ach
aber jetzt
so.
zwei Pausen gemacht. Dann könnten wir jetzt eigentlich noch mal eine machen, oder?
Können wir. Machen wir noch eine.
Ah ja, komm, wenn wir noch eine zur Verfügung haben, dann hauen wir die raus, liebe Tifosi. Und dann, ja, hauen wir für euch Platz 6 hinaus. Und da fliegen euch richtig die Fritten weg, die Flitten. Ich rede heute nur um Bullshit, ey, das ist unglaublich. So, liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem sechsten Platz und dem letzten Spieler in diesem Podcast, liebe Tifosi. Und ja, wir kommen zu einem Mann, der mit einer Legende wie Franzerl Beckenbauer verglichen wurde und von den italienischen Medien sogar den Spitznamen Franz verpasst bekommen hat. Da er die Bälle ähnlich wie die deutsche Bayern-Legende gerne aus dem Fußgelenk geschlagen hat und ja, den Spielverlauf aus der Verteidigung heraus enorm beeinflussen konnte. Und wir sprechen, liebe Tifosi, von Franco Baresi.
Das,
René.
was der liebe Franz Beckenbauer und der Baresi in der Verteidigung waren, das ist so in der Offensive Pelé und Maradona. Also wenn man das ein bisschen so,
Ja.
ich glaube, egal bei welcher Umfrage, bei welchen Zeitungen die besten Verteidiger der Welt rausbringen in der Geschichte des Fußballs, sind Schirea, Beckenbauer und Franco Baresi, wobei da
Ja.
vielleicht Baresi und Beckenbauer wahrscheinlich die überragendsten, vielleicht noch eine kleine Nuance einfach waren und ich meine, das waren die drei besten Liberos quasi, wenn man die Position so bezeichnen möchte.
Ja.
Und weil du zuerst angesprochen hast mit Il Capitano, Der Il Capitano für alle Milan-Anhänger schlechthin ist ja eigentlich für die ganz Eingefleischten und für die,
ja, für die Ultras, denen ne?
Ultras ja eher zugehörig sind, das ist ja eigentlich gar nicht der Maldini, sondern das ist Franco Baresi. Also es hängt auch heute noch ein Riesenbanner und eine Riesenfahne mit der 6 in der Kurve Sud. Und Franco Baresi ist ja eine Gottheit für die Milan-Fans und für die Ultras, für den harten Kern. Ja. Und Franco Baresi war wahrscheinlich für viele, das habe ich auch mal bei der UEFA oder was gelesen, die stärksten Teams in der Geschichte des Fußballs. Und da war halt Sakis Milan bei fast jeder, wo ich gesehen habe, auf Platz 1 oder auf Platz 2, ist dann noch Cruyff mit Barcelona gewesen, die da ein bisschen mitmatchen durften. Ja. Oder die Barcelona-Guardiola-Truppe. Und zu der Zeit, haben wir auch letztens schon beschrieben, in zwei Saisonen übergreifend blieb ja Milan da ungeschlagen. Eine Saison, 91, 92, komplett ungeschlagen, nicht eine einzige Niederlage. Und Abwehrchef, wer war es? Franco Baresi. Oder auch in der Saison 93, 94 haben sie es geschafft, in einer kompletten Saison nur 15 Gegentore zu kassieren. Ja, das also das war der Inbegriff von defensiver Stärke. Da gibt es nichts anderes, wie die Milan-Elf zu der Zeit zu nennen und in dem Fall prädestiniert der König der Defensive quasi, Franco Baresi. Ja, aber habe ich auch gelesen, die Abseitsfalle war damals schon legendär und absolut perfektioniert und konnte es nie wieder auf einem ähnlichen Level gespielt werden. Also so stark war das damals auch. Ja,
ja, er hat halt eine Abwehr gehabt mit Costa Curta, Tassotti und Maldini. Also die waren perfekt eingestellt. Der Sacchi hat ja Pressing spielen lassen. Die sind alle nach vorne gerückt. Und wenn jemand einen Gegenangriff starten wollte, dann sind die immer rausgerückt und haben die jetzt abseits gestellt. Das war für die damalige Zeit ein ganz, ganz moderner Fußball. Und Baresi war natürlich der verlängerte Arm von Sacchi auf dem Feld und ich denke mal auch, warum er so ein, also erstmal, warum er von uns auch so weit vorne gerankt wurde, ist einfach, er hat unheimlich viele Trophäen gesammelt in dieser Zeit mit dieser Mailänder Mannschaft, die damals als, also ich würde fast behaupten, es ist beste Milan aller Zeiten unter Sacchi, oder?
Ja, Milan, keine Frage, also ich rede allgemein vom Weltfußball. Da gab es Wahlen von der UEFA, von der FIFA und die wählten die Milan-Mannschaft von Sacchi als die beste Mannschaft, die es jemals im Fußball gegeben hat.
Ja, es ist halt schon krass. Ich meine, wenn du innerhalb von 7 Jahren 5-mal ins Finale der Champions League einziehst, also ich nenne es jetzt mal Champions League, auch wenn es Europapokal der Landesmeister war. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Mannschaft, die innerhalb von 7 Jahren 5-mal ins Finale kommt. Ja, das ist schon echt heftig. Ja, und dann spielst du im Finale gegen Mannschaften wie Barcelona beispielsweise 94 und deklassierst sie mit 4-0.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, ja, das ist absoluter Wahnsinn, ja.
Und Baresi war damals der Kopf dieser legendären Mannschaft. Der Kopf.
Ja.
Der verlängerte Arm.
Genau, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, genau, und ich denke einfach mal, dass man deswegen vielleicht auch verstehen kann, warum wir Baresi so weit vorne ranken, weil er einfach mit dieser Mannschaft, die von vielen Experten als eine der besten Mannschaften der Welt geschätzt werden, und er mit denen so viel Trophäen abgeräumt hat, ja, dass wir ihn deswegen auch sehr weit vorne ranken. Ne? Also ja. Baresi hat wirklich sehr, sehr viel gewonnen in dieser Zeit. 6 Scudetti, 2-mal den Europapokal der Landesmeister, also beziehungsweise die Champions League, dann einmal die Champions League, also 3 Champions League-Titel, 6 Scudetti, 3-mal UEFA Supercup, 2-mal Weltpokal und dann hat er noch zahlreiche persönliche Auszeichnungen. Es sind natürlich in den FIFA Top 100 Europas Fußballer des Jahres, also Vize-Fußballer des Jahres 1989, ja. Und das als Abwehrspieler. Italiens Fußballer des Jahres als Abwehrspieler 1990. Und ja, Weltmeister wurde er auch, 82. Allerdings spielte er da keine einzige Minute. Das muss man dann fairerweise auch sagen, weil damals noch Trainer Enzo Bersot auf den erfahreneren Scirea setzte. Und ja, Baresi, definitiv ein Mann, der auch eine sehr bewegende Jugend hatte, da er früh beide Eltern verloren hatte und deswegen bei seinen älteren Brüdern in Travagliato aufwuchs. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Brescia. Und ja, er hatte damals dann auch mit seinem Bruder, der älteren Bruder Giuseppe, hatte er bei Inter Mailand ein Probetraining 1974.
Genau.
Und da haben sie ihn nach Hause geschickt, ja, das kennen wir, weil er zu schmächtig war.
Ja, genau, haben wir zuerst gesagt, ihm.
Das ist so eine Merzer-Story wieder, ne?
Ja,
das
genau.
War ja nur in umgekehrter Folge. Und dann ist Franco als körperlich zu schwach, hat er dann daraufhin sein Glück beim Lokalrivalen AC Mailand gesucht. Die haben ihn unter Vertrag genommen. Und ja, letzten Endes ist er dann in einer Epoche bei den Mailändern gelandet, die ja in dieser Epoche einfach erfolgreicher waren wie der Lokalrivale. Ne? Also
genau.
Inter hatte zu einer anderen Zeit ihre Blütezeit und zu der Zeit, als die Baresis gekickt haben, war Milan der erfolgreichere Verein. Und ich finde es halt wirklich krass, René. Der Baresi war wirklich körperlich nichts.
Er war auch nur 1,76 groß. Ist ja wie bei Cannavaro eigentlich.
Ja.
Der war auch nur 1,78er.
Ja. Der körperlich hat der nichts auf den Rippen gehabt. Und wenn du dir dann anschaust, wie der Kerl verteidigt hat, liebe Tifosi, schaut euch bitte einfach mal das Spiel Baresi versus Brasilien 1994. Da war der schon 34. Es war eine brühende Affenhitze. Schaut euch mal bitte an, wie der mit Legenden wie Romario, Bebeto, Dunga und wie sie alle hießen damals. Brasilien hatte eine Übermannschaft damals.
Ja.
Ey, schaut euch mal an, wie der Kerl seine Zweikämpfe gewinnt. Also.
Ja, aber mit welch einer Gnadenlosigkeit der da reingeht. Also das ist ja Wahnsinn. Also da hebelt ja die Spieler teilweise aus. Also ich glaube, das war auch sein Vorteil, die kurze Untersetzung. Er war so wendig, so schnell, also das war Wahnsinn, also echt Wahnsinn, auch für die Größe, wie kopfballstark das der Typ war.
Ja.
Also ich hab mir fast die Schuhe ausgezogen, also als ich da alte Videos und so gesehen habe, da habe ich gedacht, mich wundert nicht, dass er da als der beste Verteidiger aller Zeiten von Italien gilt, also das Wahnsinn, also das kann man schwer beschreiben.
Der antizipiert halt unfassbar stark. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise ist es für jeden Verteidiger eine sehr prekäre Entscheidung, ob er in die Grätsche geht oder ob er stehen bleibt. Und ein Franco Baresi wusste genau, wann er in die Grätsche zu gehen hat und wann er es nicht tut. Und er hat, selbst wenn Spieler flanken gegangen sind, hat er die mit einer Grätsche schon vorher, er wusste, er wird jetzt flanken. Der Typ hätte auch einen Haken schlagen können. Ja, dann wäre der Baresi ins Ausgegrätscht und er hätte ganz einfach ein Tor machen können. Aber der Kerl hat fast immer die richtige Entscheidung getroffen. Und er konnte einfach einen Spieler sowas von lesen, aber auch das Spiel des Gegners lesen. Der hat immer richtig gestanden, also fast immer richtig gestanden. Alter, der hat ein Stellungsspiel vor dem Herrn gehabt und war noch zweikampfstark wie die Sau. Und die Spieleröffnung war ja auch krass von dem. Der konnte
ja
auch nach vorne noch Dampf
machen. Ja, ich wollte gerade sagen, das war so ein Prototyp, wenn du dir einen Wunschverteidiger machen kannst, dann nimmst du die Spieleröffnung von Bonucci, die hatte Franco Baresi, dann nimmst du das Kopfballspiel von Cannavaro mit der Größe, das hat er dann das Stellungsspiel von Paolo Maldini, und wenn du das alles zusammenpackst und die Aggressivität von Gattuso, und dann hast du mit Franco Baresi den komplettesten Verteidiger.
Ja, und noch Leaderqualitäten, ja, vor dem Herrn, also ein absoluter Boss, der stoische Ruhe bewahrt, selbst wenn es total brenzlig wird. Der Kerl rennt da rum wie die Coolness in Person, wie. Und wir Pirlo noch rein, die Coolness von Pirlo.
Ja.
Ja? Dann haben wir das Profil von Baresi, glaube ich, abgerundet, oder?
Ich würde auch sagen, und dann können sich die lieben Tifosi nächste Woche auf die Top 5 der Serie A-Geschichte freuen. Und wir nehmen es schon vorweg: die Top 5 bestehen aus 6 Spielern. Wir waren wieder so frech. Wir haben wieder mehr reingepackt. Denn
was, das Platz 4 oder was Platz 3?
Ja, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, aktuell ist es Platz 4. Aber schauen wir mal.
Okay. Kann sich jederzeit ändern bei uns. Ne?
Kann sich auch jederzeit ändern bei uns. Ja, wir sind ja sprunghaft.
Ja.
Und die Herren, die jetzt kommen dann, also nächste Woche, also warte mal, Ich glaube, jeder von den Typen war mindestens dreimal Weltfußballer. Also jetzt wird es
Ja.
richtig eklig.
Jetzt
Also
wird richtig, ja,
ja,
absolut.
nächste Woche braucht er die Sicherheitsgurte auf jeden Fall. Also er
Ja,
war
Mann.
heute schon nicht schlecht, was ich angehabt habe. Oder angeschnallt
Ja.
zumindest, aber nächste Woche wird es dann richtig hart.
Ja,
Ja,
Mann. Ey, René,
ich
weißt du, was
würde
ich total
sagen.
vergessen habe zu erzählen?
Ja, bitte.
Das ist eigentlich schon wichtig, damit die Tifosi verstehen, warum Baresi auch als der Kapitän der Ultras zählt. Ich glaube, was ihn bei den Ultras so ein hohes Ansehen auch gegeben hat, dass der Kerl halt 2 Jahre mit in die zweite Liga gegangen ist. Na, als sie damals wegen dem Totonero-Skandal, wo wir schon euch über Paolo Rossi erzählt haben, Milan und Lazio mussten die Serie B absteigen und Baresi ist geblieben. Der hat da 2 Jahre noch gespielt und ich glaube, das hat ihm bis heute keiner vergessen. Das war nur noch die
Ja.
einzige Info, die ich noch hinzufügen wollte, weil ich glaube, das
Sehr
ist
gut.
wichtig zu verstehen, warum er so ein hohes Ansehen bei den Fans hat. Ne?
Genau.
Alles klar.
Gut.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast dicht, liebe Tifosi, und ja, dann hoffen wir, ihr hattet wieder euren Spaß und habt einiges dazugelernt über die Legenden der Serie A. Und ja, dann würde ich sagen, René, bedanken wir uns noch schnell bei unseren
Unbedingt.
Partnern. Ja.
Ja, genau. Wir haben jetzt auch wieder einen neuen Partner dazu gewonnen. Also eine extrem coole Seite. Auf Facebook sind sie eine sehr große Seite mit knapp 30.000 Followern und sind gerade bei Instagram am Start, das ein bisschen aufzubauen. Also Create Football. Sind Leute, die sich eher so mit Statistiken beschäftigen. Wenn das interessiert, betreiben die Seite sehr professionell. Also auf jeden Fall bei denen vorbeischauen. Echt cool, was die Jungs auf die Beine stellen. Dann bei Kicker Pass auf Instagram, Kickfieber auf jeden Fall vorbeischauen. Sehr cool. 90plus.de natürlich unser Premium-Partner, wo wir auch Manuel Behlert gehört haben.
Genau, danke an Manuel nochmal, genau.
Ja, vielen Dank. Dann Vienna Club TOC Vienna mit René Fandner. Da hoffen wir auch nächste Woche eventuell eine Audio zu einem Juve-Spieler zu bekommen. Denn nächste Woche
Hoffen wir, ja.
haben wir ziemlich viele Juve-Spieler am Start. Also wow. Ja, aber auch verdient natürlich. Dann haben wir Nerora Zurich Germany und Forza Inter Germany Björn Hauer, Milan Total und Milan Total TV und Torrausch.net. Vielen Dank für eure Partner und natürlich an alle Patreons, die uns unterstützen, die uns quasi da eine monatlich kleine Spende zukommen lassen, um den Podcast am Leben zu lassen. Und ja, wenn ihr auch uns ein bisschen unterstützen wollt, freuen wir uns über jeden, der da ein bisschen Anerkennung macht. Wir haben das eh schon
Genau.
vorhin im Podcast erwähnt, wie das geht. Könnt ihr auf Facebook oder auf Instagram in unserer Beitragsliste sehen. Es ist ganz einfach mit zwei, drei Klicks. Und dann kann man da Calcio Siama neu unterstützen und Premium-Partner werden.
Alles
Ja.
klar. Genau, hast du super gemacht, René. Und ich glaube, es war auch sinnvoll, dass wir nur 5 Spieler heute vorgestellt haben, weil wir jetzt wieder die Stunde voll haben, liebe Tifosi. Und genau,
Mindestens.
dann, ja, mindestens. Und ja, dann hört ihr nächste Woche, wer die Plätze 5 bis 1 belegen. Und genau, dann würde ich sagen, bis dahin. Alla prossima, ci sentiamo, bis dann.
Ciao.
Ciao. Yes.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Calcio Siamo Neu. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.